Jetzt mal ganz friedlich.
Der Podcast über internationale Friedensarbeit. Wir sind Sebastian Nieser
und Jule Koch und wir sprechen mit Kolleginnen und Kollegen, die keine Konflikte scheuen.
Von Bolivien bis in den Irak,
von Ruanda bis in die Ukraine,
von den Philippinen bis nach Guatemala. Herzlich willkommen zu Jetzt mal ganz friedlich,
dem Podcast über internationale Friedensarbeit. In unserer Reihe zum 25-jährigen Jubiläum des Zivilen Friedensdienstes können wir heute mit Heidemarie Wieczorek-Zoll sprechen, der damals verantwortlichen Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Wir treffen uns in Wiesbaden.
Frau Wieczorek-Zoll ist langjähriges SPD-Mitglied, war ab 1987 Mitglied des Bundestags und von 1998 bis 2009 Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung unter den Regierungen Schröder und Merkel. Und in ihrer Ministerzeit In ihrer Ministerzeit fallen wichtige weltgeschichtliche Ereignisse, Irakkrieg zum Beispiel, aber eben auch die Millenniumsentwicklungsziele der UNO. Und heute werfen wir mal ein bisschen Blick auf das deutsche Kapitel.
Guten Tag, Frau Wieczorek-Zoll. Schön, dass Sie Zeit für das Interview haben.
Gerne.
Vor 25 Jahren, 1999, wurde der Zivile Friedensdienst gegründet. Das war direkt ein Jahr nach dem Regierungswechsel zu einer rot-grünen Bundesregierung und nach Ihrer Amtseinführung als Ministerin. Welche politische Stimmung herrschte damals in Deutschland in Bezug auf Friedensthemen?
Ich habe auch noch mal versucht, mich rückzuerinnern. Und ich glaube, dass das so ein bewegendes Thema sowohl für die Zivilgesellschaft als auch für politisch Verantwortliche war. Das hing doch mit der Erfahrung zusammen, die wir gemacht haben in Westeuropa und natürlich auch in Deutschland, dass die Entspannungspolitik dazu geführt hat, dass ohne einen Schuss Munition sich die Verhältnisse in Osteuropa geändert haben, dass die deutsche Einheit ohne jede Gewaltauseinandersetzung stattgefunden hat und die europäische Einheit, also das heißt die Einbeziehung der damaligen DDR in die Europäische Union, historisch nochmal zur Erinnerung, das war ja nicht unumstritten. Es gab ja Frankreich und auch Großbritannien waren dafür, dass die DDR in einem Sondervertrag in die Europäische Union integriert werden sollte. Während Jacques Delors gesagt hat, das ist Deutschland und sie sind damit Mitglied der Europäischen Union. Also wir waren sozusagen, haben alle diese Erfahrung gemacht, dass eben durch Kooperation, durch Zusammenarbeit, durch Dialog man gewaltförmige Entwicklungen verhindern kann. Und das prägte, glaube ich, sowohl natürlich die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die den Zivilen Friedensdienst als Organisationen ja schon in den 90er Jahren begonnen hatten. Und es hat auch uns geprägt, die wir praktisch das Kapitel zur Außen- und Entwicklung und Sicherheitspolitik gemacht haben.
So eine Art Aufbruchstimmung.
Ja, wir hatten uns dann auch das vorgenommen. Ich kann mich erinnern, wir haben eigentlich schon im Bundestag sozusagen für den Fall, dass wir regieren würden, Rot und Grün, uns überlegt, welche sind die Themen, die wir uns vornehmen. Und da gehörte der zivile Friedensdienst als ein zentrales Thema dazu.
Das heißt, der lag schon eigentlich als Konzept in der Schublade.
Der lag ja einerseits als Konzept bei den zivilgesellschaftlichen Organisationen, die das ja ohnehin schon gemacht haben. Aber jetzt sozusagen es nochmal mit zu unterstützen, zu finanzieren und zusammenzuarbeiten, das ist dann eigentlich das Neue gewesen. Und das entspricht auch einfach meiner Erfahrung. Es ist wichtig, dass es die Bewegung gibt, aber es ist natürlich auch notwendig, dass die Bewegung in die Institutionen getragen wird und in den Institutionen dann Praxis daraus wird.
Und das heißt im Konkreten, es wurde als Projekt präsentiert, dann wurde darüber abgestimmt, dann im Haushalt.
Ja, wir haben das, da wir gar kein Gesetz dazu machen mussten, war das auch nicht so, dass das jetzt eine längere Abstimmung oder so im Bundestag war, sondern es ist dann eigentlich in den Haushalt integriert worden. Ich habe übrigens in den ganzen 11 Jahren, die ich Ministerin war, kein einziges Gesetz gemacht.
Weil alles schon da war?
Nein, das ist der Vorteil. Das war immer der Vorwurf der FDP. Sie haben ja noch nicht mal ein Gesetz gemacht. Weil man kann es, sagen wir mal, sehr viel mehr gestalten. Und außerdem ist die Gefahr groß. Das erlebt man ja jetzt bei der Ampel jeden Tag, dass irgendwie die dann noch was draufpacken wollen oder noch mal schon. Und so haben wir sowohl die Regelung als auch für die Regelungen, die wir gemacht haben für weltwärts, waren immer die Anerkennung und Unterstützung der zivilgesellschaftlichen Gruppen und die auch finanzielle Unterstützung.
Würden Sie denn sagen, es gab eigentlich keine Hindernisse in der Umsetzung?
Nein, ich kann mich eigentlich an nichts erinnern, was sich da in den Weg gestellt hätte. Es fing dann eigentlich erst, das war ja im 99er Haushalt, es fing dann eigentlich erst an, als die Sparorgien, das vorher war ja Oskar Lafontaine noch Finanzminister, und als Hans Eichel dann Finanzminister wurde, wurden ja, kommt einem heute ganz bekannt vor, wurden ja irgendwelche Sparorgien begonnen. Und da wurde dann ein bisschen Druck ausgeübt, aber wir haben, also die Finanzierung war eigentlich unbestritten.
Okay. Und das ist ja tatsächlich nicht auf den Tag genau, es ist 25 Jahre her, deswegen ja auch die Jubiläumsfolgen. Haben Sie die Entsendung der ersten Entwicklungsfachkräfte bewusst wahrgenommen?
Ja, wir haben auch ein Foto davon. Das muss schräg gegenüber vom Entwicklungsministerium da am Anhalter Bahnhof an diesem
Berlin, an dieser Berlin, Berlin, das Portal.
Der, ich meine, da hätten wir ein gemeinsames Foto gemacht. Ja. Okay. Und ich habe auch oft, wenn jemand zurückgekommen ist, immer versucht, mal zwischendurch zu hören, was sind die Erfahrungen und wo gibt's die Probleme, weil es ist ja logisch, kann ja auch nicht von selbst alles ohne Konflikte laufen.
Können Sie sich da zufällig noch erinnern an ein bestimmtes Gespräch oder eine Person?
Nein, soweit ich mich erinnern kann, gab es mal einen Fall, wo es um die Frage ging, wie Homosexualität bewertet wurde. Aber es war nicht so, dass das jetzt das Projekt daran gescheitert
hat. Es ist immer auch noch ein Thema.
Ich vermute, dass es jetzt sogar massiver ist als
Uganda
vorher.
Uganda zum Beispiel.
Ich finde, es ist massiver. In der damaligen Phase war das so massiv eigentlich ja noch nicht.
Und haben Sie dann die Entwicklung des ZFD weiterverfolgt?
Ja, natürlich. Und ich finde das einfach wirklich beispielhaft. Und meine Argumentation war immer, es gab ja auch sicher das eine oder andere kritische Wort mal, dass ich gesagt habe, jeder Euro, der auf die Art und Weise eingesetzt wird, der erspart Millionen von Euro anschließend, die militärisch vielleicht eingesetzt würden. Also alles, was präventiv gemacht werden kann, was durch nicht gewaltförmige Konfliktregelung gemacht werden kann, das sollte mit Präferenz passieren und auch unterstützt werden und vorangebracht werden. Und ich finde, es ist auch nach wie vor eigentlich eine Grunddenke, die auch heute sehr vernünftig wäre.
Ja, erstens wissenschaftlich erwiesen tatsächlich und zweitens kommen wir dann nachher noch vielleicht mal zu den aktuellen Ereignissen.
Ja, und vielleicht können Sie auch daran anknüpfend nochmal erläutern, wie sich der zivile Friedensdienst als Idee in ihre Gesamtvision von was ist Entwicklungszusammenarbeit oder was sollte es sein, einfügt?
Naja, eigentlich es ist es ja im Grunde nicht neu und war auch damals nicht neu, aber manchmal denkt man, manche vergessen doch anscheinend sehr schnell. Wir sind ja immer von der Weltinnenpolitik ausgegangen, die Willy Brandt in seinem Nord-Süd-Bericht ja sozusagen zum ersten Mal gebracht hat. Und logisch war, wir leben in einer globalisierten Welt und wenn man dazu beitragen will, die Verhältnisse gerechter zu gestalten, dann braucht es eine Zusammenarbeit zwischen all denen, die bereit sind, was zu verändern, im positiven Sinn bei uns und in anderen Ländern auch und auch zwischen Zivilgesellschaft und denen, die politisch Verantwortung tragen. Also in diesem Grunddenken, die Globalisierung gerecht, ökologisch, sozial fair zu gestalten und möglichst Menschen zu beteiligen und Formen von nicht gewaltförmigem Konfliktaustrag zu fördern. Das, denke ich, ist so das die Grunddenke dabei. Und in der Entwicklungszusammenarbeit haben wir ja dann auch versucht, zum Beispiel das Entwicklungsministerium ist ja dankenswerterweise als einziges weltweit zuständig für die Weltbank. Und wir haben auch versucht, eben die internationalen Organisationen entsprechend zu verändern, zu gestalten und das Denken auch in den Bereich voranzubringen. Also das lag eigentlich auf der Hand. Das ist, wie gesagt, man wundert sich in der jetzigen Phase, hat man manchmal das Gefühl, es geht ganz vergessen, dass wir, ja, dass alle die zusammenarbeiten sollen, die Welt gerechter machen wollen.
Also ein Baustein davon.
Ein Element, ja, natürlich.
Ja. Wir hatten ja vorher schon mal die Millenniums-Entwicklungsziele erwähnt, die Sie ja mit auch erarbeitet haben. Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen diesen Entwicklungszielen und einem positiven Frieden?
Ja, ich war bei der UN-Generalversammlung damals, die praktisch diese im Jahr 2000 diese Ziele beschlossen hat. Und ich kann mich immer noch erinnern, ich habe eigentlich von Anfang bis Ende allen zugehört, weil das war doch sehr interessant, dass eigentlich aus allen Regionen Beteiligte, sagen wir mal, ihre Impulse eingebracht. Es waren nicht nur die Reden irgendwo in der UN-Generalversammlung. Und dann war einer, der kam irgendwie aus Lateinamerika, der hat gesagt, das habt ihr jetzt alles schon tausendfach erklärt, was da alles gemacht werden soll. But surprise me. Und ich dachte immer, das Wichtige ist wirklich, also mal endlich die Versprechen einzuhalten, also surprise me. Und insofern denke ich, es war ja eine gemeinsame Aufgabe, auch im Sinne dessen, was soll in der Welt gerechter werden, die Armut zu bekämpfen, die Frauenrechte zu stärken, die Kindersterblichkeit drastisch zurückzudrängen, HIV/AIDS, Malaria und Tuberkulose zu bekämpfen. Also all das waren ja gemeinsame Ziele. Und dann kam ja die Kombination noch mit der Entschuldung der höchsten verschuldeten ärmsten Entwicklungsländer dazu und das Ziel zu sagen, die Mittel, die da jetzt frei werden, die werden eingesetzt zu Gesundheit, zu Bildung, zur Bekämpfung von HIV/AIDS, zum Aufbau von unabhängigen sozialen Systemen. Das heißt, das alles führt ja dazu, dass in den Ländern dann auch gerechtere Verhältnisse herrschen oder mehr Kinder in die Schule gehen konnten, die Frauen stärker beteiligt wurden. Eines der Ergebnisse des Kampfes gegen HIV/AIDS, Malaria und Tuberkulose, bin ich heute noch in dem Engagement drin, ist ja, dass seit Anfang der 2000er Jahre praktisch etwa 55 Millionen Menschenleben gerettet werden konnten. Und man überlegt, wenn in den afrikanischen Ländern, wo eben es faktisch unmöglich war, irgendeine reale Aktion zum Kampf gegen HIV voranzubringen, ohne den globalen Fonds, den wir dann auch mit eingerichtet haben. Wenn das nicht stattgefunden hätte, wären ein Teil der afrikanischen Länder hätten sich selbst praktisch dezimiert und es wären, sagen wir, die Erwachsenen ja eigentlich nur noch die Großeltern übrig geblieben. Das heißt, es wären instabile Verhältnisse. Das heißt, all das, was erreicht worden ist, führt dazu, dass es eben auch weniger Konflikte und weniger Auseinandersetzungen gab.
Das ist das, was Sie eben auch sagten, alles hängt miteinander zusammen natürlich. Und jeder spielt seine Rolle. Das, was Sie eben so aufgezählt haben, sind das auch mit die Schwerpunkte gewesen, die Sie in Ihrer Amtszeit gesetzt haben? Also Frauenrechte, Bekämpfung von Armut, Bekämpfung der Krankheiten wie Malaria, HIV. Oder wie hat sich das vielleicht auch über die 11 Jahre, ist ja ein langer Zeitraum, so eine Schwerpunktsetzung verändert?
Naja, Weil ehrlich gesagt, das Problem ist ja, ich kann mich erinnern, in der Zeit, in der ich Entwicklungsministerin war, habe ich auf der französischen Seite, glaube ich, 4 oder 5 Kollegen nacheinander gehabt. Das heißt, gerade in den Themen ist es einfach so wichtig, dass man Kontinuität in der Umsetzung schafft und dass man da dran bleibt. Weil wenn man das nicht macht, dann kann man toll, also bei der Millennium-Generalversammlung kann man tolle Sachen beschließen, aber surprise me, es kommt darauf an, dass es dann umgesetzt wird. Oder auch die Entschuldung der höchstverschuldeten Entwicklungsländer, das musste in die Weltbank und in den IWF getragen werden, damit es dort auch praktisch umgesetzt werden konnte. Also das heißt, das sind so kontinuierliche Aufgaben. Also meine Grunddenke, dass es darum geht, Gerechtigkeit auch global zu verankern, dass es darum geht, auch sagen wir, da, wo historisches Versagen vorgelegen hat, zum Beispiel der Völkermord an den Herero in Namibia, also in dem ehemaligen Südwestafrika, dass das auch ausgesprochen wird. Dann natürlich Frauen stärken, weil also das weiß theoretisch jeder, dass es notwendig ist, aber in der Realität, sagen wir, ist es so, dass immer noch von HIV AIDS Frauen weit stärker betroffen sind und auch tödlicher betroffen sind. Also Frauen stärken, das ist so eine Grunddenke und vor allen Dingen die internationalen Organisationen entsprechend nutzen. Also zum Beispiel, wie gesagt, die Weltbank so zu nutzen, das haben wir damals begonnen, das ist ja eine langfristige Sache immer noch, den Versuch, sie ökologisch umzugestalten oder weg von den fossilen, von der Unterstützung von fossilen Kraftstoffen. Und das sind manchmal ganz langfristige Themen, wo man auch Bündnispartner braucht. Also ich kann mich erinnern, in der Weltbank war die Zuständige damals für erneuerbare Energien, die Frau Georgieva, die war danach EU-Kommissarin und ist mittlerweile IWF Managing Director. Und ich kann mich erinnern, wenn wir uns zwischendurch unterhalten haben, hat die immer gesagt, wir waren so froh, dass ihr als deutsche Bundesregierung immer in der Frage erneuerbarer Energien Druck ausgeübt, das hat uns auch geholfen. Und dann habe ich natürlich ich hatte 3 Entwicklungsministerkolleginnen. Wir haben praktisch gemeinsam sowohl in der Weltbank als auch sonst unsere Themen vorangebracht. Also die Entschuldung, die Armutsbekämpfung, wie gesagt, Frauen stärken. Und der Vorteil war, wir waren per Zufall in der Zeit praktisch alle zuständig für die Weltbank. Und das war gut auf die Art und Weise. Das war vorher eigentlich so ein Gremium, der Entwicklungsausschuss. Und neben mir saß immer der italienische Notenbankpräsident Draghi. Eigentlich in dem Gremium sind dann normalerweise die Finanzminister oder der amerikanische Finanzminister. So, und die haben ihren Zettel vorgelesen und sind aufgestanden, dann ist der Unterteufel nachgerückt und dann so. Diskussion konnte es doch nicht geben. Und wir haben dann erstmal, wir haben dann angefangen, mal richtige Diskussion loszubringen und auch Konsequenzen zu ziehen. Also,
mit Engagement für die Sache.
Ja, mit Engagement für die Sache. Und die hatten dann auch schon immer ein bisschen ein Schrecken vorher. Wir haben ja selbst danach den Wolfowitz, der, wenn Sie jetzt nicht mehr in Erinnerung haben, der Wolfowitz war der stellvertretende US-Verteidigungsminister während des Irakkrieges. Und den hatte damals Bush als Weltbankpräsident vorgeschlagen und er ist auch erst ins Amt gekommen. Und wir haben dann ihn aber sehr sorgfältig beobachtet. Und nach 1,5 Jahren ist es uns gelungen, dass er zurücktreten musste.
Wie denn? Wie ist Ihnen das gelungen?
Das ist jetzt ein bisschen... Das ist jetzt, nein. Der hatte einen Fehler gemacht, da ging es um die Frage Korruption. Der hatte irgendwie Lebensgefährtin irgendwie befördert und so. Und wir haben uns am Vorabend getroffen, die europäischen Vertreter, und haben gesagt... Also wenn der jetzt bleibt, dann heißt das, dass für den Arm der Weltbank, die den ärmsten Entwicklungsländern, International Development Agency, denen zugutekommt, dann wird kein Finanzminister dem mehr was geben. Und deshalb müssen wir eigentlich Interesse dran haben, dass der zurücktritt, damit jeder vorankommt. Und dann haben wir das nicht in der offiziellen Sitzung angesprochen, sondern haben gesagt, wir möchten gern mit dem amerikanischen Finanzminister sprechen. Und dann haben wir uns in der Pause mit ihm getroffen und haben ihm das vorgetragen. Dann passte gerade, wir hatten G8-Ratspräsidentschaft. Und dann habe ich das gesagt, wir sind alle Europäer der Meinung, das geht mit ihm nicht mehr. Und daraufhin hat der, ich glaube, Paulsen war das damals, gesagt, hat den britischen Hillary Benn, hieß der damalige Entwicklungsminister, der eigentlich auf der anderen, hat er gesagt, sehen Sie das genauso? Ja, sehen Sie genauso. Und nach einer halben Stunde sind wir um, 4 Wochen später ist er zurückgetreten. Ne? Man kann gerade international wirklich ganz, ganz viel bewegen, wenn man wirklich Bündnispartner und Partnerinnen findet und wenn man eine Konzeption hat, was man verwirklichen will. Ne?
Sie hatten...
Das war super interessant.
Ein bisschen ausführlicher.
Aber so Einblicke bekommt man ja normalerweise.
Sie hatten eben die Wichtigkeit von den internationalen Institutionen und der nationalen Politik erwähnt und vorhin aber ja auch schon mal auf die Zivilgesellschaft abgehoben. Welche Rolle spielt denn die Zivilgesellschaft in diesem ganzen Prozess von sowohl Friedenssicherung als auch Entwicklungszusammenarbeit?
Naja, es geht
war das, also war das neu auch, diese intensive Zusammenarbeit?
Also für mich eigentlich nicht. Gut, ich kam von den Jungsozialisten und da war auch klar, wir haben das damals Doppelstrategie genannt. Das heißt, man kann nur so viel verwirklichen, auch in Institutionen, wie es Bewegungen in der Gesellschaft gibt. Und das Gute ist ja, dass es eben solche Bewegungen in der Gesellschaft gab in Deutschland und auch jetzt und auch stärker. Und wir haben auch dann versucht, zum Beispiel ich habe vor jeder Weltbanktagung immer ein Treffen mit den zivilgesellschaftlichen Organisationen gemacht. Immer. Ich habe deren Positionen einbezogen, auch viel davon gelernt. Und umgekehrt, die waren auch froh, dass sie bestimmte Prozesse besser durchschauen konnten. Also das war eigentlich und zwar nach gemeinsamen Zielen, Millenniumszielen und danach die Sustainable Development Goals, gemeinsame Ziele, die man auch gemeinsam mit je unterschiedlichen Funktionen anstrebt.
Und das war aber auch ein neuer Akzent, die Rolle der Zivilgesellschaft so zu...
Ja, was ich vermute, vorher hatten wir Helmut Kohl. Stimmt, ja. Na gut, im Umweltbereich gab es das, aber uns gab es auch in der Entwicklungspolitik, aber vielleicht nicht in dem und vor allen Dingen schon gar nicht global.
Und ein bisschen auch mit der Blick auf neuere Entwicklung, also gerade ausufernde Gewalt. Gegenwärtig haben wir, glaube ich, ein extrem schwieriges Jahr. Und Konflikte, die in vielen Ländern jetzt bedauerlicherweise ja wieder zunehmen an Zahl als auch in Intensität. Was glauben Sie, kann Friedensarbeit leisten?
Also das eine ist, das sprechen Sie ja an, ist natürlich, dass man wirklich sehr sorgfältig darauf achten muss und auch alle, die politisch Verantwortung tragen, dass man nicht diese Tendenz zum gewaltförmigen Austragen von Konflikten noch verstärkt. Hm. Ja, dass man die Frage kriegsfähig werden und so, dass man dieses Denken doch ein Stück insofern zurückdrängt, dass man sagt, okay, ja, es ist zur Landesverteidigung notwendig und aus meiner Sicht gibt es auch Situationen, wo man, um Menschenrechte zu verteidigen und den Genozid zu verhindern, auch vor Ort eingreifen muss, militärisch. Ja, das gibt's. Aber das Allerwichtigste ist doch, dass man nicht aus den Augen verliert, dass es eben dieses Engagement geben muss für die Frage der Zusammenarbeit. Nur Zusammenarbeit und Kooperation und Diskussion löst ja entsprechende Konflikte. Und ich könnte mir vorstellen, also ich bin ja nicht so nah jetzt an den Initiativen des zivilen Friedensdienstes im Moment dran. Aber ich könnte mir vorstellen, die Probleme nehmen ja doch zu. Erstens, Hate Speech ist ja überall vorhanden. Dann aufhetzen eine Gruppe der Bevölkerung gegen die andere. Es nimmt eher zu, als dass es abnimmt. Die Flüchtlingssituation in manchen Ländern, haben wir gerade jetzt die Zahlen auch erst wieder gehört, wächst. Es geht um die Frage, wie verhält sich Bevölkerung mit den Flüchtlingen. Die Frage Auswirkungen des Klimawandels. Also all diese Elemente sind doch eigentlich, sprechen doch dafür, dass man eigentlich den zivilen Friedensdienst ausweiten müsste und vielleicht sogar auch regional stärken müsste. Also, dass man sozusagen in Regionen ein bisschen die Entwicklung gemeinsam gestalten müsste. Also, ich finde, ist aktuell das Notwendigste, was es gibt.
Das heißt, Sie haben es ein bisschen angesprochen, aber auch das Verhältnis militärische Intervention könnte im besten Fall durch zivile Friedenssicherung ersetzt werden oder ergänzt. Oder präventiv eigentlich schon.
Naja, es gibt Situationen, man wird ja auch nicht überall präventiv tätig sein können oder werden können. Das ist halt so. Es kann sicher nicht ersetzt werden. Im Idealfall ist Prävention von Konflikten das Wichtigste. Oder auch, dass man lernt, Konflikte so auszutragen, dass die nicht gewaltförmig ausgetragen werden, sondern das ist ja im Grund wirklich eine zivile Entwicklung, die dabei notwendig ist. Die tut uns ja wahrscheinlich auch durchaus Not. Also es kann es nicht ersetzen. Es kann Situationen geben, für mich ist der Lernprozess immer Sierra Leone gewesen, wo es Situationen gibt, wenn man verhindern muss, dass Menschen massakriert werden, dass ganze Bevölkerungsgruppen ausgelöscht werden durch Gewalttäter, da muss man in den Arm fallen. Aber es kann nicht der Ersatz für all das sein, was ansonsten notwendig ist. Und was mich doch sehr beunruhigt ist, dass es mittlerweile Diskussionen in Deutschland gibt, die dann sagen, ja, wir müssen jetzt in der Entwicklungszusammenarbeit kürzen, damit der Bundeswehr gegeben wird. Also das ist ja absurd, ja. Wir brauchen beide Elemente. Also wir müssen natürlich sozusagen offensichtlich fähig sein, sich notfalls auch der Gewalt auch militärisch entgegenzustellen. Aber es ist auch umgekehrt notwendig, all die Aufgaben zu leisten, die ja immer noch mit den Nachhaltigkeitszielen noch längst nicht umgesetzt sind. Da sind ganze 15% bisher verwirklicht worden. Und wenn man das nicht macht und die Finanzen dafür nicht zur Verfügung stellt, dann darf man sich nicht wundern, wenn anschließend im Grunde die Konflikte wachsen und die militärischen Auseinandersetzungen zunehmen. Also wir müssen schon wehrhaft sein, natürlich, vielleicht auch militärisch, aber wir müssen vor allen Dingen auch wehrhaft sein gegen Armut, gegen Klimawandel, gegen die Benachteiligung und Ungleichheit.
Sie haben sich ja auch 2003 sehr explizit gegen den Irakkrieg positioniert. Warum?
Ja, weil ja klar war, dass sozusagen dieses militärische Vorgehen erstens gegen das Völkerrecht war und weil es hat übrigens längere Auseinandersetzungen auch in der Weltbank eigentlich häufig im Vorfeld immer gegeben zu dem Thema. Und manche haben dann sich gar nicht so offen getraut, das anzusprechen, waren aber immer froh, wenn ich es dann mal auch angesprochen habe, weil mich konnte auch keiner. Es war völlig klar, dass es eigentlich die Konflikte, die ja in dem Land selber existiert haben, eher verschärfen würde, und es hat es ja auch natürlich. Und der Irakkrieg hat ja wiederum auch die Situation der Amerikaner von Afghanistan abgelenkt und hat in letzter Konsequenz auch dazu geführt und auch die ganzen Auseinandersetzungen um die Verletzung von Menschenrechten und die Missachtung von Menschen, Abu Ghraib und so weiter. Es war klar, es schürt weitere Konflikte und ein Großteil der Entwicklung im Nahen Osten hat ja heute noch damit zu tun. Und wie gesagt, vor allen Dingen, man darf da nicht mit zweierlei Maß messen. Deshalb, ich habe immer auch mal kritische Auseinandersetzungen mit Gerd Schröder gehabt, aber in der Frage hat er wirklich Position behalten und auch mit Frankreich zusammen. Und wie gesagt, es hat uns die Entwicklungsministerin, meine britische Kollegin, die Claire Short, ist dann praktisch in der Konsequenz auch zurückgetreten, weil Tony Blair ja den Irakkrieg absolut mit unterstützt hat.
Vielleicht nochmal ein anderes Themenfeld auch des zivilen Friedensdienstes ist ja der Dealing with the Past, also Umgang mit gewaltbelasteter Vergangenheit.
Ja.
Und wir hatten es ganz kurz schon mal erwähnt über den Völkermord der Herero. Was war Ihre Motivation bei dem Besuch 2004 in Namibia?
Naja, das war ja 100 Jahre nach dem Beginn des Völkermords und des Kriegs damals. Ich meine, es war klar, dass bis dahin sich kein Regierungsmitglied dazu geäußert hatte. Im Gegenteil, also ich habe mich auch weder beim Auswärtigen Amt, damals noch Joschka Fischer, noch beim Bundespräsidialamt in den Fragen, sondern ich habe alles, was ich lesen und lernen konnte über Namibia, mir selbst auch angeeignet, auch in Gesprächen, auch mit den Bischöfen dort im Land selbst, und war der Meinung, also es gehört eigentlich zu den Pflichten eines deutschen Ministers zu sagen oder einer Ministerin zu sagen, das war ein Völkermord und wir stehen dazu und wir übernehmen unsere Verantwortung. Und die vorherige Position der Bundesregierung war ja, also ich glaube, Fischer hat, als er da im Land war, gesagt, keine entschädigungsrelevanten Entschuldigungen. Ja, also insofern, und das Problem ist ja, es ist ja immer noch.
Aber sehen Sie eine Entwicklung? Also es ist ruhiger geworden, aber gerade im, war es letztes Jahr oder war es dieses Jahr? Gab es ja doch wieder eine Annäherung. Ne?
Ja, das Problem ist, ich erwarte immer noch, dass Frank-Walter Steinmeier ins Land reist und selber mit den Beteiligten auch spricht und selber sozusagen die Verantwortung einräumt. Und dann hat das auch finanzielle Konsequenzen. Ja, aber ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, dass eben, sagen wir mal, diese Anerkenntnis erfolgt. Das ist ja auch wichtig in Deutschland, weil ich möchte sagen, es gibt nicht so viele deutsche Bürgerinnen und Bürger, die wissen, dass es diese Verantwortung gab. Selbst im Deutschen Bundestag gab es ja so Irregeleitete, als die Entscheidung zur Frage der Verantwortung der Türkei an Armenien ging. Das, ich weiß jetzt nicht, wer von den Abgeordneten gesagt hat, das sei der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts gewesen. Der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts war der in Namibia an den Herero. Und so, also ich finde, das gehört einfach zu den Aufgaben, war ich der Meinung, wie es manche Anerkenntnis nach dem Zweiten Weltkrieg gab oder die Anerkenntnis über die Verantwortung zum Holocaust. All die, ich bin geprägt, den werden Sie, haben Sie natürlich gar nicht gekannt, von Fritz Bauer. Das ist der damalige hessische Generalstaatsanwalt.
Da gab es doch jetzt kürzlich einen Dokumentarfilm über ihn. Ja. Den habe ich gesehen, das war sehr beeindruckend.
Ja, hat die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt gemacht. Und ich hatte in dem Fall das Glück, dass mein Professor mit ihm befreundet war. Und er hat dann parallel praktisch zu den Auschwitz-Prozessen der Fritz Bauer ein Kolloquium an der Uni gemacht. Und da durfte ich teilnehmen, Anfang der 60er Jahre, ne, 63 bis 65. Und dann bin ich in Kontakt mit ihm geblieben. Er ist ja 68 schon gestorben und ich war damals bei Jusos und habe ihn, muss 66, 67 gewesen sein, nach Rüsselsheim eingeladen. Früher gab es ja kein Mail oder sowas. Ich habe ihm handschriftlichen Brief geschrieben. Dann kam er also auch nach Rüsselsheim und hat da vom vollen Juso-Keller gesprochen. Das heißt, also von ihm habe ich eigentlich gelernt, was eigentlich sowieso auf der Hand liegt, dass es bestimmte Fragen gibt, wo man seine eigene Verantwortung wahrnehmen muss und öffentlich auch Position beziehen muss. Und das scheint mir mit Blick auf die deutsche Öffentlichkeit, aber auch natürlich mit Blick auf die Opfer und die Nachfahren in Namibia halt wichtig. Und was man sich schwer vorstellen kann, ist mir doch immer wieder aufgefallen, wenn ich dort war, ich war das letzte Mal allerdings 2012 da, dass Frauen gekommen sind und gesagt haben, in unserer Familie sprechen wir jeden Tag darüber. Okay. Das kann sich hier überhaupt niemand vorstellen. Das heißt, also das als von Deutschland aus zum Thema zu machen und die Verantwortung einzuräumen, das finde ich, ist man auch den Opfern, den Nachfahren der Opfer halt schuldig.
Das kann auch eine heilende Wirkung haben. Aber absolut. Ne? Für diese intergenerationellen Traumata.
Ja, natürlich, ja.
Gut, ja, vielen Dank vielleicht für die ganzen Eindrücke, Erinnerungen, Anekdoten auch.
Ja. Vielleicht noch eine Abschlussfrage.
Eine Abschlussfrage, weil das ist ja 25-jähriges Jubiläum.
Ja, meine Güte,
ja. Was wünschen Sie denn dem ZFD zum Geburtstag?
Erstens weiter unerschrocken an den Nachhaltigkeitszielen dranbleiben. Und es zeigt sich, auf Dauer setzt sich eigentlich diese Hartnäckigkeit und dieses Dranbleiben auch durch, sich jetzt nicht irgendwie opportunistisch dem Populismus gegenüber verbeugen, sondern klare Position. Und das setzt sich durch.
Sehr gut.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Das war der Podcast Jetzt mal ganz friedlich mit Jule Koch und Sebastian Nieser.
Mehr Informationen, was Frieden kann, findet ihr auf der Website ziviler-friedensdienst.org. ziviler-friedensdienst.org.